ARD Sounds.
Bevor es losgeht, haben wir noch einen wichtigen Hinweis für euch. In diesem Podcast geht es um Mord. In dieser Folge beschreiben wir diesen Mord, weil wir glauben, dass es wichtig ist für die Geschichte, wie diese Tat passiert ist.
Wenn euch das zu heftig ist, dann hört am besten mit einer anderen Person zusammen. Oder erst ab Folge 3. Außerdem ist uns wichtig, dieser Podcast ist nichts für Kinderohren.
Und jetzt geht's los.
Ja, ich habe das mitgekriegt, dass die Hunde bei mir im Haus also unruhig wurden und auch laut gegeben haben. Und da hörte ich also auch die Schüsse mitten in der Nacht. Das war so um die 4 Uhr rum.
Wir haben hier gerade Bernd Klink gehört. Das ist der Kreisjagdmeister im Landkreis Kusel. Der wohnt in Ulmet, also da, wo diese Kreisstraße K22 langläuft. Das ist genau diese Straße, auf der am 31. Januar 2022 ein Mann 2 Polizisten ermordet hat.
Und bin dann aufgestanden, vor das Haus gegangen und hörte die Schüsse und dachte aber, man muss wissen, bei uns, wir grenzen hier einen Truppenübungsplatz an, dann ist das für die Bevölkerung also normal, dass da also mal geschossen wird. Ungewöhnlich war nur die Zeit. Aber ich dachte dann trotzdem, ja, das sind ja verrückt, jetzt da in der Mittennacht so nah am Ort, jetzt da irgendwas zu üben nachts.
Bernd Klink war einer der Ersten, der diese Tat überhaupt mitbekommen hat. Auch wenn er erst gut 1,5 Stunden, nachdem seine Hunde angeschlagen haben, erfahren hat, was genau da um 4.20 Uhr passiert ist.
Ja, erfahren, dass da sowas passiert ist, habe ich erst morgens dann so gegen 6 Uhr. Der erste Telefonanruf kam von hier und da wusste ich also, was passiert ist.
Können Sie uns ganz kurz mal erzählen, von hier bedeutet aus diesem Waldhotel, ne, das ist das Hotel Ihrer Familie?
Das ist mein Bruder, ja.
Ja. Und wer hat Sie angerufen und was hat er gesagt?
Mein Bruder hat mich angerufen und sagt, da war heute Nacht eine Schießerei und da sind wohl Polizisten getötet worden.
Von hier. Also damit meint Bernd Klink das Hotel in Ulmet, in dem wir uns auch für dieses Gespräch getroffen haben. Eigentlich ist es ein Wellnesshotel, da kann man aber auch essen oder was trinken. Bernd Klink hat diesen Ort vorgeschlagen und wir haben uns da getroffen an einem grauen Freitagnachmittag Ende Oktober. Wir sind beide hingefahren, mit 2 Autos waren wir unterwegs, weil wir aus verschiedenen Richtungen kamen. Du bist vorgefahren und ich hinterher.
Aber du hast auf jeden Fall gut geschaltet, weil ich wäre voll die Straße weitergefahren.
Ach so, hier geschaltet?
Ja, ja, hier meine ich.
Ich dachte, du meinst zu schnell gefahren.
Nein, nein, das würde ich niemals ins Mikrofon sagen. Ist ganz schön was los hier, oder?
Ja.
Hast du schon jemanden gesehen?
Ja, da stand gerade ein Herr an der Tür. Ah. Ja, da steht er immer noch, siehst du?
Ah ja, okay. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Hallo.
Herr Klink.
Genau dir.
Hallo, Nadine ja. Thielen, hallo.
Hallo, Lukas Baumann, danke, dass Sie Zeit haben.
Ja. Ja, schön, dass Sie Zeit für uns haben.
Da hat ja schon die Mühle in der Hand. Da.
Ja. Wir haben die Mühle schon in der Hand, zumindest so lange, wie wir mal auf den Platz zu gehen.
Das hat ehrlich gesagt jetzt auch noch niemand zu meinem Mikrofon gesagt, ja, Mühle.
Nee, zu meinem auch noch nie.
Ah. Wo Platz ist, dürft ja, ihr euch.
Super, vielen Dank. Ja. Duftet hier auch schon 50, ne?
Ja.
Was wollt ihr dann bringen? Der Kaffee oder irgendwas?
Kaffee wäre gut, dürfte ja. Ich auch noch einen Sprudel dazu haben.
Ich finde, das war total der krasse Cut. Man muss wissen, wir sind da gerade erst vom Tatort gekommen, der ja wirklich weniger als 2,5 Kilometer weg ist von dem Hotel, in dem wir uns da getroffen haben. Und dann sitzen wir da auf einmal in so einem Lokal. Tresen in Rustikal. Es roch total nach Hausmannskost, voll lecker. Ja, und dann hatten wir beide das Gefühl von, irgendwie ist hier noch alles in Ordnung. Irgendwie ist hier auch die Zeit stehen geblieben.
Und deshalb war ich auch so überrascht und bin heute noch ziemlich geschockt, dass sowas bei uns vorkommen kann.
Ich finde, das steht ziemlich gut für das Gefühl, das ganz, ganz viele Menschen hatten im Südwesten. Also in Rheinland-Pfalz, wo es passiert ist, aber auch im Saarland. Irgendwie dieses Gefühl von, sowas passiert hier doch nicht. Also ich kann diese Erschütterung echt gut verstehen.
Ja, absolut, ich auch. Aber gleichzeitig ist Bernd Klink ja jetzt nicht naiv, ne? Also ich meine, was die Tat angeht. Als Jäger weiß der Mann natürlich, was dieser Einsatz der Waffen bedeutet, die Andreas S. da benutzt hat. Aber dazu gleich nochmal mehr. Erstmal wollen wir euch jetzt gerne mitnehmen in diese eine Nacht. Aber diesmal fahren wir nicht mit dem zivilen Auto der Polizei, also dem VW Tiguan, los, sondern wir erzählen, was in der Nacht aus der Sicht der beiden passiert ist, die im weißen Kastenwagen sitzen. Andreas S., und Florian V.
Nach tödlichen Schüssen auf zwei junge Polizeibeamte in Rheinland-Pfalz sind am Abend zwei Tatverdächtige festgenommen worden.
Dass ich da jemand umbringe, das will mir heute noch nicht in den Kopf raus. Was sind das für Leute?
Dass da so eine Betroffenheit und so eine Fassungslosigkeit geherrscht hat, das war schon, also das habe ich so noch nie erlebt.
Komm schnell, sie schießen, komm schnell!
Das ist im Fall Kusel, die letzte Jagd. Ein Podcast des Saarländischen Rundfunks für die ARD. Wir sind eure Hosts.
Ich bin Nadine Thielen.
Und ich bin Lukas Baumann.
Das ist Folge 2. Das dreibeinige Wildschwein.
Die Nacht vom 30. Januar auf den 31. Januar ist immer eine besondere Nacht für alle, die jagen. Denn es ist die letzte Nacht im Jahr, in der man noch jagen darf. Danach ist Schonzeit angesagt, also Rehe, Dammhirsche, Wildschweine, die dürfen dann bis zum Sommer alle nicht mehr geschossen werden. Im Januar 2022 ist Andreas S. offiziell übrigens gar kein Jäger mehr, aber er jagt trotzdem noch. Er wildert. Und das in ziemlich großem Stil. Und nicht nur das, offiziell ist Andreas S. seit 5 Monaten auch arbeitslos. Das sagt er aber fast niemandem. Vor anderem ist er eher der Wildhändler. Er bringt das Wild zu denen, die es dann direkt an die Kunden weiterverkaufen, also Metzgereien zum Beispiel oder Lebensmittelläden, die nur Wildfleisch im Angebot haben. Dass Andreas S. als Wildhändler nicht mehr angemeldet ist und dass er das Wild, das er da verkauft, selbst schießt, das erzählt er nicht. Die letzte Nacht im Januar bedeutet also für Andreas S., er kann wenige Tage nach dieser Schonzeit kein Wild mehr verkaufen.
Ja, vor allem kann er das nicht mehr in den Mengen verkaufen, wie er das in den letzten Monaten gemacht hat. Also alle, die legal Wild verkaufen, legal ist an dieser Stelle wichtig, die wissen ja, dass man ab Februar nicht mehr so viel Wild schießen darf. Also woher soll dann dieses Wildfleisch in so großen Mengen kommen?
Ja, genau. Im Urteil zum Gerichtsprozess steht auch, dass Andreas S. in den letzten Monaten in einer Nacht mehr als 10 Tiere erlegt hat. Er hat einen Helfer dabei, Florian V. Dieser Florian V. war auch schon einige Male mit dabei. Die beiden haben dabei immer klare Absprachen, wie die Jagd ablaufen soll. Andreas S. ist der Chef, der sagt, was gemacht wird. Er ist übrigens auch der, der immer schießt. Und zwar aus dem Auto heraus, aus diesem weißen Kastenwagen.
Dem Renault Trafic, von dem haben wir ja letzte Folge schon gehört.
Exakt. Also nochmal zum Ablauf. Der geht eigentlich immer so. Andreas S. schießt und Florian V. wartet auf sein Kommando. Dann geht Florian V. los und hieft das erlegte Wild in den Transporter rein. Pro Tier gibt Andreas S. übrigens Florian V. mindestens 10 Euro. Für größere Tiere 20 und für Dammhirsche bekommt er 25 Euro. Das ist für Florian V. ziemlich viel Geld. Geld, das er natürlich nirgendwo angibt, denn offiziell bekommt Florian V. Hartz IV. So hieß das damals, 2022 noch. Also Florian V. karrt die leblosen Tiere an, Andreas S. schießt. Und das macht er fast immer aus dem Auto heraus. Er sitzt dabei auf dem Fahrersitz. Andreas S. sagt, so kann er seinen Puls niedrig halten und dadurch dann besser zielen. Denn beim Anvisieren der Tiere wackelt das Bild ja bei jedem Atemzug. Bei jedem kleinsten Zittern eigentlich. Und wenn man dadurch dann daneben schießt, rennt das Tier natürlich weg, weil es sich erschreckt. Und genau so wollen sie es auch dieses Mal wieder machen. Es ist spät am Sonntagabend in Sulzbach. Das ist eine Kleinstadt im Saarland. Andreas S. parkt vor dem Haus, in dem Florian V.'s Verlobte mit dem gemeinsamen Sohn in einer Wohnung lebt. Florian V. hat vorher schon einen Joint geraucht und auch anderes Zeug genommen. Etwas Amphetamin steht im Urteil. Und eigentlich ist da die Absprache zwischen Andreas S. und ihm, dass er vor der Jagd nichts konsumiert, aber daran hat er sich diesmal offenbar nicht gehalten. Heute ist sein vorerst letzter Einsatz mit Andreas S. Das hat Andreas S. schon vorher angekündigt. Eben wegen dieser Schonzeit, von der wir gerade erzählt haben, die nach dieser Nacht anfängt. Das heißt aber auch, heute will Andreas S. besonders viel Beute machen. Florian V. steigt also in diesen Kastenwagen und sie fahren los. Der Kastenwagen ist nicht irgendein Auto. Andreas S. hat ihn extra umgebaut. Hinten im Laderaum an der Decke, da gibt es zwei Holzbalken, die laufen aufeinander zu, so wie so ein V. Und daran hängen Ringanker. Eine ganze Menge sogar, um dann über 20 tote Tiere hier gleichzeitig oben aufhängen zu können. An den Hecktüren hat er auch noch eine Vorrichtung eingerichtet. Die eine Tür soll dadurch in so einen Spalt breit offen bleiben, damit das Wild, was ja dann eigentlich nur noch Fleisch ist, auch kühl werden kann. Und dann gibt es noch einen Knopf im Auto. Damit kann man die Bremslichter hinten einfach ausschalten. Wenn sie mit dem Transporter nämlich in der Nacht unterwegs sind, dann wollen sie nicht, dass da ganze Zeit das Licht aufflackert, wenn man auf die Bremse drückt. Denn das kann ja wiederum das Wild verschrecken. Und die sollen ja am besten schön an der Stelle bleiben. Mhm. In diesem Auto fahren die beiden also jetzt in Richtung Landkreis Kusel. Andreas S. will genau da jagen, wo dieses militärische Sperrgebiet in der Nähe ist. Das heißt offiziell Truppenübungsplatz Baumholder.
Und wir waren ja da, ne? Also abgesehen von diesem Truppenübungsplatz gibt es wirklich ganz wenig in der Ecke. Es ist super ländlich, ganz wenige Häuser, wenig Menschen, in der Nacht auch wenig Autos. Dafür sind aber eben viele Wildtiere unterwegs.
Der Truppenübungsplatz hat knappe 13.000 Hektar, wo nichts ist wie Truppenübungsplatz.
Ja, wir haben es nochmal nachgeguckt. Also ganz genau sind es 11.800 Hektar.
Und drumherum liegt ein Gürtel, Sicherheitsgürtel. Da wird zwar auch geübt und gefahren, der wird auch stark bejagt. Aber dieser Gürtel ist ein Eldorado fürs Wild. Da haben sie ihre Schlafzimmer und ihre Wohnzimmer. Die Esszimmer sind meistens dann drüben auf der anderen Seite, wo die Bundesstraße schon und die Landstraße, da gehen die drüber und da sind die Felder.
Und deswegen hat er sich wahrscheinlich auch mit seinem damaligen Komplizen genau diesen Standort ausgesucht.
Ja, der wusste also, was er macht und wie er fährt. Mhm. Und das sind ja überall Wiesen, da kann man überall gucken, was sich da an Wild tummelt.
Aber zurück zu dieser einen Januarnacht. Es ist jetzt so gegen 12:30. Da kommen sie genau in dieser Gegend an und ziemlich schnell fahren sie in einen Wald hinein. Sie sind jetzt auf Waldwegen unterwegs und sie fahren immer wieder dieselbe Strecke durch diesen Wald ab. Die beiden haben Wärmebildkameras mit dabei und durch die können sie wirklich alles perfekt sehen, auch obwohl es eine stockdunkle Nacht ist. Immer wieder sehen sie da ein Wildschwein, ein Reh zwischen den Bäumen. Und wenn das Tier dann gut steht, dann schießt Andreas es sofort. So machen sie es dann 3,5 Stunden lang. Mittlerweile ist es 4:06. Sie haben schon 20 Tiere geschossen. Da entdeckt Andreas S. noch ein Reh. Auch jetzt schießt er es natürlich. Nur 12 Sekunden später erschießt er dann noch eins. Florian V. hieft dann auch diese beiden Tiere in den Transporter, so wie er es natürlich schon vorher 20 Mal gemacht hat.
Ja, und er hat bestimmt auch mitgerechnet. Also über 20 Tiere, sagst du, über 200 Euro sind heute in jedem Fall für ihn drin. Wahrscheinlich eine ziemlich gute Beute.
Ach, das auf jeden Fall. Andreas S. ist offenbar ja auch zufrieden, denn jetzt will er zurückfahren, nach Hause ins Saarland. Das sind nochmal 70 Kilometer. Jetzt geht's mit dem weißen Kastenwagen erstmal raus aus dem Wald, zurück auf diese normale Straße. Wären die beiden jetzt auf direktem Weg nach Hause gefahren, dann wäre auch übrigens alles ganz anders gekommen. Aber so richtig schnell will er wohl nicht nach Hause, der Andreas S. Er macht lieber nochmal langsam. Es wirkt als Außenstehender, da bin ich ganz ehrlich, auch so ein bisschen so, ach komm, nochmal alles mitnehmen, was heute geht.
Genauso wirkt.
Ja. Sie fahren diese Straße entlang und halten weiter die Augen auf und beide gucken immer noch durch ihre Wärmebildkameras.
Ja, und das muss man sich mal vor Augen halten. Also wirklich beide gucken durch die Wärmebildkameras. Also auch Andreas S., obwohl er fährt.
Mhm. Ihr müsst euch das so ein bisschen vorstellen wie so ein Fernrohr. Und ja, auch Andreas S. hält so eine Wärmebildkamera in der Hand, während er langsam fährt. Die Seitenfenster, die sind auch noch auf, so zu fast 2/3 auf jeder Seite. Deswegen, es muss da drin auch saukalt gewesen sein, ne? Allein dieser Zug, der dann von links nach rechts geht.
Ja, ich meine, es ist mitten im Winter, im Januar, um die 1 Grad haben wir gesagt. Ja, ja. Super kalt.
Genau. Also sie fahren da so lang und kommen gegen 4:16 auf die Kreisstraße K22.
Die zwischen Ulmet und Maiweiler Hof.
Genau, die zwischen Ulmet und Maiweiler Hof. Sie kommen vom Tal und fahren den Berg hoch in Richtung Maiweiler Hof. Und da sieht Andreas es doch nochmal was. Und zwar ein Wildschwein links von sich, das nur drei Beine hat. So 40 Meter ist das ungefähr entfernt.
Ja, ist klar. Das will er jetzt natürlich auch noch mitnehmen.
Ja, natürlich. Deswegen nimmt er seine Waffe. Das ist ein Gewehr von der Marke Bergara. Die hat er in einem länglichen Fach über dem Handschuhfach liegen. Und das auch noch so griffbereit, dass er sie einfach nur so aus diesem Fach ziehen muss. Noch einmal kurz in der Hand drehen muss und dann kann er das Gewehr zack sofort aus dem offenen Fenster halten und zielen.
Und ich erinnere mich nochmal an das, was du gesagt hast. Er macht das alles im Sitzen, ne? Weil er will ja seinen Puls niedrig halten. Also er bewegt sich fast gar nicht dabei.
Ja, genau, das ist ihm ganz wichtig. Auf dem Gewehr hat er dann so eine Thermozieleinrichtung. Das heißt, er sieht wirklich durch dieses Zielrohr, genau wie bei der Wärmebildkamera von gerade, die Tiere genauso scharf wie am Tag. Und dazu sieht er dann noch so ein kleines Fadenkreuz und kann ganz genau anvisieren, wo die Kugel dann das Tier auch treffen soll.
Man muss ja dazu sagen, diese Thermozieleinrichtungen, die sind bei der Jagd offiziell gar nicht erlaubt.
Ja, das stimmt natürlich, aber sind wir mal ehrlich, das hat ihn wahrscheinlich überhaupt nicht interessiert, denn eine Menge von dem, was er da praktiziert hat, ist einfach nicht legal gewesen.
Stimmt.
Also gehen wir nochmal zu diesem dreibeinigen Wildschwein. Es ist jetzt 4.16 Uhr und 50 Sekunden. Da trifft Andreas S. genau dieses Schwein und tötet es.
Falls ihr euch fragt, warum wir das so genau wissen, wie viel Uhr das war. Also die Ermittler haben nach der Tat die Tonspur von mehreren Überwachungskameras ausgewertet, die eben da so einen guten Kilometer entfernt irgendwo angebracht waren. Und daher wissen wir genau, um welche Uhrzeit diese Schüsse kamen.
Ja, genau.
Also Andreas S. hat die Waffe immer noch im Anschlag, also in der schussbereiten Haltung und zeigt mit dem Gewehr in die Richtung, wo das erschossene Wildschwein liegt. Florian V. weiß, dass genau das sein Zeichen ist. Er geht über die Straße, eine kleine Böschung runter, um auf das Feld zu kommen, wo das Wildschwein liegt. Er will erstmal schauen, ob es schon tot ist und es dann ins Auto hieven. Aber so weit kommt er nicht. Er sieht, dass ein Auto von der anderen Seite kommt. Was jetzt kommt, das haben Andreas S. und Florian V. immer wieder besprochen. Wenn sie jemanden beim Wildern begegnen, dann soll sich Florian V. verstecken und Andreas S. regelt alles. Florian V. hält sich an genau diese Absprache, legt sich auf den Boden, im Feld, auf dem Rücken und hofft so, dass er nicht gesehen wird. Gleichzeitig nimmt Andreas S. dann schnell das Gewehr und legt es genau in das Fach auf dem Armaturenbrett. Das Auto, das die Straße dann von oben in Richtung Tal fährt, hält bei denen an. Es steht jetzt auf der gleichen Höhe wie der Kastenwagen von Andreas S. und Florian V. Nur in die andere Richtung. Andreas S. weiß hier noch nicht, was los ist.
Weißt du noch, was Bernd Klink, der Jäger, zu uns gesagt hat, als wir ihn getroffen haben?
Also ich hätte auch angehalten. Wenn ich da oben runterkomme und da steht ein Auto auf der Straße und unten fummelt einer in der Wiese am Stück Wild rum, dann wäre ich ausgestiegen und habt ihr einen Wildunfall.
Erst als zwei Leute aus diesem Auto aussteigen, sieht er, dass das nicht irgendwelche Leute sind, also so Jäger, Förster oder so, sondern dass es tatsächlich Polizisten sind. Die tragen nämlich diese typische Weste mit dem Schriftzug Polizei drauf. Das ist der, der so im Scheinwerferlicht reflektiert. Scheiße, wird sich Andreas S. an dieser Stelle gedacht haben. Und wahrscheinlich wird er in diesem Moment auch schon so ein bisschen, ja, verzweifelt im Kopf gewesen sein. Es wird so richtig gerattert haben, ne? So nach dem Motto, boah. Scheiße, komme ich jetzt hier raus? Also Andreas S. sieht, dass es eine Polizistin und ein Polizist sind. Beide haben Taschenlampen in der Hand. Der Polizist kommt ans Fenster von Andreas S. und macht natürlich das, was er dann auch schon erwartet. Er will die Papiere von ihm sehen, also Fahrzeugpapiere und Führerschein. Andreas S. übergibt dann seinen Personalausweis und seinen Führerschein. Den Fahrzeugschein, den findet er auf die Schnelle irgendwie nicht. Der hofft dann, dass die Polizisten vor allem nicht sehen, dass da noch eine Waffe ist. Und damit meine ich jetzt nicht die, die über dem Armaturenbrett verstaut ist. Nee, der hat da tatsächlich noch eine Waffe, und zwar eine Schrotflinte. Die steht offen zwischen dem Fahrersitz und dem Beifahrersitz. Andreas S. versucht, sich irgendwie so hinzusetzen, dass der Polizist die Waffe nicht sieht. Kommen Sie mal bitte aus dem Auto raus, so oder so ähnlich, fordert der Polizist dann Andreas S. auf, auszusteigen. Das macht er dann auch, folgt dem Polizisten und geht mit ihm zusammen den Kastenwagen entlang in Richtung Heck. Wo ist denn dein Kollege, fragt dann der Polizist. Nochmal Scheiße, ne? Sie haben Florian V. anscheinend gesehen. Vielleicht hat Andreas S. auch innerlich irgendwie so geflucht nach dem Motto, boah, dieser Vollidiot, wieso hat er sich nicht irgendwie besser versteckt oder so. Und dann ruft Andreas S. ihn, komm hoch, hat er wohl gesagt. So oder so ähnlich. Florian V. steht auf, wahrscheinlich ist er nass oder auch dreckig vom Feld, er hat sich da ja auch eben reingelegt. Vielleicht hat er sich auch schnell geworfen, weil er ein bisschen Panik bekommen hat. Florian V. geht dann die Böschung wieder hoch und geht zu Andreas S. und dem Polizisten. Auch er wird dann nochmal nach seinem Ausweis gefragt, aber Florian V. hat keinen dabei. Diese drei, also der Polizist, Andreas S. und Florian V., stehen jetzt am Heck des Kastenwagens. Die Polizistin ist etwa 3 Meter entfernt. Sie hält ihre Taschenlampe auf die drei Männer gerichtet. Lässt sie also überhaupt nicht aus den Augen. Sie will ganz genau sehen, was da passiert. Der Polizist bemerkt dann, dass eine der beiden Hecktüren am Kastenwagen leicht aufsteht. Er geht da näher ran, leuchtet mit seiner eigenen Taschenlampe hinein und sieht all die erschossenen Tiere. Andreas S. und Florian V. sind damit aufgeflogen. Man kann sich richtig gut vorstellen, wie es jetzt wohl in dem Kopf von Andreas S. rattert. Es rattert und rattert und rattert. Gleich werden sie ihn wahrscheinlich nach seinem Jagdschein fragen. Aber er hat ja keinen. Gleich werden sie vielleicht sogar die Waffen entdecken, die ohne Jagdschein gar nicht hier sein dürften. Wie kommt er hier wieder raus?
Wir wissen, was jetzt passiert.
Also wir haben da ein paar dubiose Personen festgestellt im Bereich von Ulmit. Die haben den ganzen Kofferraum voller Wildtiere.
Ja, ziemlich sicher hört Andreas S. jetzt diesen Funkspruch. Und offenbar löst er auch irgendwas in ihm aus, denn der trifft jetzt eine krasse Entscheidung. Für ihn geht es um mehr als nur eine Strafe wegen Wilderei oder so. Es geht für ihn wirklich um alles. Also ohne schon jetzt viel zu viel vorwegzunehmen, es geht dabei um seine Existenz. Und deshalb trifft er jetzt eine Entscheidung. Er geht wieder zur Fahrertür und tut so, als würde er seinen Jagdschein suchen. In Wirklichkeit aber sucht er nicht danach. Er greift zwischen die Sitze und packt diese Schrotflinte. In der Schrotflinte sind 2 Patronen. 2 Patronen für 2 Polizisten.
Also wir haben da ein paar dubiose Personen festgestellt im Bereich von Ulmit. Die haben den ganzen Kofferraum voller Wildtiere. Wir bräuchten hier noch ein 2. Fahrzeug. Es könnte eventuell Jagdwilderei sein.
Wer von den 40er-Kräften ist in der Nähe?
4001 Straße. 40, ich gebe dir gerade mal 2 Personen und ein Kennzeichen. Polis.
Andreas S. weiß, er hat jetzt nicht mehr viel Zeit. Gleich ist hier noch mehr Polizei. Er steigt wieder aus dem Kastenwagen aus und geht auf die Polizistin zu. Etwa 3 oder 2 Meter vor ihr bleibt er dann kurz stehen. Er hat die Waffe im Anschlag. Er zielt. Er zielt auf den Kopf. Er schießt. Die Polizistin fällt zu Boden. Und vielleicht denkt er noch, die ist ausgeschaltet. Jetzt der Polizist. Andreas S. weiß, mit der Schrotflinte kann er den Polizisten nicht töten. Er muss ihn erst nur aufhalten. Er geht auf den Polizisten zu, bleibt stehen, irgendwas zwischen 10 und 5 Meter entfernt. Er zielt und schießt. Er trifft den Polizisten am Gesäß.
Komm schnell! Die schießen! Die schießen! Komm schnell! 4012 ist gleich in Erdesbach. Wir kommen.
Wahrscheinlich sieht Andreas S. in der Dunkelheit auch gar nicht so richtig, wo er den Polizisten getroffen hat. Aber dass er noch nicht tot ist, das ist ihm klar. Denn der Polizist gibt nicht nur den Funkspruch ab, er schießt auch zurück.
Wir sind zwischen Ulmit und...
Andreas S. läuft jetzt zurück zum Kastenwagen. Er braucht das Gewehr. Das mit dieser Thermozieleinrichtung obendrauf, die noch vom Schuss auf das Wildschwein angeschaltet ist. Und jetzt hat der Polizist keine Chance mehr. Andreas S. schnappt das Gewehr vom Armaturenbrett. Er braucht nur noch wenige Sekunden, um es zu laden. Er schaut durch das Zielgerät und jetzt sieht er wirklich gestochen scharf. Er sucht den Polizisten durch das Zielgerät, aber der schießt erstmal zurück. Das macht die Sache nicht leichter. Aber Andreas S. weiß, dass der Polizist einfach keine Chance hat.
Also die Chancen für die Polizisten waren gleich null. Mhm. Der Polizist hat seine Pistole. Es ist dunkel. Sacke dunkel. Das Auto sieht er stehen. Er kann irgendwo vielleicht auch noch abschätzen, wo der sitzt, der auf ihn schießt. Und er hat vorne Kimme und Korn. Über die Pistole gucken sie da mal im Dunkeln drüber. Der weiß ja gar nicht genau, wo der Schuss hingeht. Der, wo die Vorsatz drauf hat oder Wärmebild, je nachdem, was, ich weiß nicht, was er da drauf hat, auf jeden Fall muss er sowas drauf haben. Der guckt durch und sieht den Polizist gestochen scharf. Mit ihm in seinem Zielfernrohr, mit dem Zielpunkt oder so. Und bis der Polizist, das wäre Zufall, wenn der dann da mal vor dem getroffen hätte. Aber bis der Polizist da so, denke ich mal, sekundiert hat, dass er wenigstens in die Richtung kam, hat er den schon getroffen. Und er muss ja mehrere Male geschossen haben, der Polizist, weil das Auto hat er ja getroffen. Aber was will er machen? Er hat ja keine Chance. Er muss schießen, muss hoffen, dass er vielleicht da irgendwann eine trifft.
Und genau so, wie es Bernd Klink jetzt gesagt hat, ist es auch. Der Polizist, der trifft das Auto, aber nicht Andreas S.
Und es gibt ja auch noch Florian V.
Ja, der hat das alles nicht kommen sehen. Er ist von der Straße zum Auto geflohen und hat dabei tierische Angst, Todesangst. Er versucht sich auf Höhe der Beifahrerseite jetzt in Deckung zu bringen. Da trifft eine Kugel des Polizisten das Fenster auf seiner Seite. Florian V. schmeißt sich in den Straßengraben, hält die Hände über den Kopf zusammen und hat keine Ahnung, ob er das überhaupt überleben wird. Es ist jetzt 4.20 Uhr und die Sekunden kommen Andreas S. wahrscheinlich wie eine Ewigkeit vor. Aber jetzt endlich hat er den Polizisten durch sein Zielrohr gefunden. Der Polizist hält seine Waffe schützend vor sein Gesicht. Auf den Kopf kann er also erstmal nicht zielen, aber da unten am Bauch, da sieht er, da ist keine schusssichere, schützende Polizeiweste. Andreas S. peilt das Fadenkreuz genau dorthin an und schießt. Er trifft. Aber der Polizist, der schießt weiter zurück. Irgendwann ist trotzdem Schluss. Irgendwann hat der Polizist einfach keine Munition mehr in seiner Waffe. Und genau jetzt hat er ihn. Er sieht, wie der Polizist versucht, in dieses Feld zu fliehen, also das Feld, wo Andreas S. eben noch das Wildschwein mit den drei Beinen geschossen hatte. Der sieht richtig, wie der Polizist taumelt und dann bricht er auch zusammen. Er bleibt mit dem Bauch auf dem Boden liegen. Andreas S. legt das Gewehr nochmal an und zielt wieder, diesmal auf den rechten Arm des Polizisten, so dass der Schuss bis zur Brust durchgeht. Danach geht Andreas S. auch ins Feld zu dem Polizisten. Der lebt noch, aber nicht mehr lange. Irgendwas hat der Polizist noch, was Andreas S. gehört. Das denkt er zumindest. Sein Personalausweis und seinen Führerschein. Andreas S. dreht den angeschossenen Polizisten um und sucht, aber da ist einfach nichts. Jedoch bemerkt er, dass der Polizist noch lebt. Noch. Andreas S. hält das Gewehr jetzt an den Kopf des Polizisten, links an den Hals. Er schießt. Der Polizist ist tot. Dann geht Andreas S. zurück zur Straße hoch. Er sieht, wie Florian V. voller Angst in der Ecke kauert und ruft ihm zu: Geh die Papiere suchen, sonst leg ich dich nebendran. Und jetzt kann Andreas S. das Martinshorn der Polizei in der Ferne hören. Die Kollegen der beiden Polizisten, die sind jetzt auf dem Weg. Er steigt in den Kastenwagen, fährt ein paar hundert Meter die Straße entlang, um zu wenden, weil er rechnet ja damit, dass die anderen Polizeiautos aus der gleichen Richtung kommen wie die beiden Polizisten vorher. Der darf den ja jetzt nicht direkt in die Arme fahren. In der gleichen Zeit läuft Florian V. auf das Feld zu den toten Polizisten und wahrscheinlich muss er sich da einfach fühlen wie im Albtraum. Ich meine, der muss ja am ganzen Körper gezittert haben. Wahrscheinlich traut er sich auch überhaupt nicht, irgendwie den Toten anzufassen. Deshalb guckt er auch nur oberflächlich. Er macht die Brusttasche auf und die Schutzweste des Polizisten und nimmt da so einen Notizblock raus, aber die Ausweise findet er da nicht. Andreas S. ist wieder angekommen mit dem Transporter, ausgestiegen und vielleicht denkt er, mein Gott, jetzt muss ich hier alles selber machen und sucht jetzt auch nach seinen Ausweisen. Jetzt entdeckt er die Polizistin wieder. Sie liegt auf der Straße auf dem Bauch. Auch sie dreht er um. Er findet hier wieder einen Notizblock, aber keine Ausweise. Und dann merkt er, die Polizistin, die lebt noch. Er nimmt jetzt doch wieder seine Schrotflinte. Die muss er jetzt nochmal nachladen. Und dann zielt er ein letztes Mal in dieser Nacht auf die Polizistin, auf ihr Gesicht. Er schießt und tötet sie.
Aber dass der dann die Knarre nimmt und schießt, das ist schon, da muss schon eine ganz, ganz hohe kriminelle Energie dahinter stecken. Dass ich da für so ein Stück Wild jemand umbringe, das will mir heute noch nicht in den Kopf raus. Was sind das für Leute?
Andreas S. geht jetzt nochmal schnell zu dem Dienstwagen der Polizei, um da nach seinen Ausweisen zu gucken. Aber auch hier findet er sie wieder nicht. Trotzdem, jetzt wird es höchste Zeit. Florian V. kommt zurück, beide steigen in den Transporter. Sie müssen jetzt einfach unheimlich schnell weg, denn die anderen Polizisten, die werden ja gleich hier sein. Andreas S. fährt los. Diese K22 runter, in Richtung Ulmet. Und er glaubt, sie haben es geschafft. Er fährt nach Ulmet, biegt dann ab nach rechts und dann plötzlich muckt der Motor des Kastenwagens. Eine Panne.
Ja, und wahrscheinlich, weil der Polizist doch so oft geschossen hat und das Auto getroffen hat.
Genau. Und das merken sie auch jetzt. Das Auto bleibt tatsächlich stehen. Sie sind jetzt in Erdesbach, das ist keine 4 Kilometer von dem Ort entfernt, an dem Andreas S. gerade eben noch 2 Polizisten getötet hat. Und andere Polizisten werden ihn natürlich gleich suchen. Sie stecken aber fest. Trotzdem, sie müssen hier jetzt irgendwie weg. So schnell wie möglich.
Und dafür brauchen sie Hilfe. Jemand, der sie hier so schnell wie möglich rausholt. Und Andreas S., der weiß auch schon, wen er dafür anrufen muss.
Nächstes Mal bei Im Fall Kusel.
Ja, ich war im ersten Moment erstmal wirklich krass geschockt. Also das hat mir richtig die Füße unter dem Boden weggezogen.
Deshalb wissen die Ermittler, die jetzt am Tatort sind, dass sie nach 2 Personen suchen müssen. Und den Namen von einer dieser Personen kennen sie auch schon.
Und wir haben auch mit mehreren Menschen gesprochen, die bis heute Angst vor Andreas S. haben.
Das war Im Fall Kusel, die letzte Jagd. Ein Podcast des Saarländischen Rundfunks für die ARD.
Recherche Nadine Thielen und Lukas Baumann.
Dramaturgie und Skript Nadine Thielen.
Produktion Annette Mattheis.
Redaktion Simone Mirhashimi.
Cover und Grafik Laura Erbe.
Und wir sind eure Hosts
Nadine Thielen
und Lukas Baumann.
Danke an alle, die mit uns gesprochen haben und uns bei dieser Recherche unterstützt haben.
Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge. In der ARD Sounds App findet ihr aber jetzt schon alle Folgen auf einmal.
Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst gerne Sterne da und empfehlt ihn weiter.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Auch aus dem Bereich True Crime. Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Die Hosts Uwe Madel und Elvira Siebert gucken da auf spektakuläre Kriminalfälle aus der Hauptstadt und dem Umland.
Ja, und sie stellen sich so Fragen wie, was hat die Täter eigentlich angetrieben? Und wie haben die Ermittler sie denn am Ende eigentlich geschnappt? Die beiden Hosts, die sprechen mit Ermittlerteams, mit Anwälten und mit PsychologInnen über Geschichten, ja, die auch die Verbrecher hier gar nicht mehr losgelassen haben.
Ja, zwei Beispiele. Es geht unter anderem um den Fall eines Doppelmörders in Berlin-Marzahn, der am Tatort einen Feuerlöscher entleert hat, um so seine Spuren zu verwischen. Oder um die rätselhafte Geschichte vom Skelett geht's auch mal. Das Skelett, das wurde bei der Sanierung eines Brunnens in der Uckermark entdeckt.
Den Podcast im Visier gibt's alle 14 Tage, immer sonntags, dann eine neue Folge. Die findet ihr in der ARD Sounds App und überall da, wo ihr sonst eure Podcasts findet. Und den Link dazu haben wir euch nochmal in die Shownotes gepackt.